Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute mit Staffel 2, Folge 5. In den 1970er und 1980er Jahren kam es immer wieder zu Unfällen in der Luftfahrt, von denen einige in katastrophalen Flugzeugabstürzen endeten. Im Nachhinein zeigte sich, dass viele davon leicht hätten verhindert werden können. Sie gingen auf fehlerhaftes menschliches Verhalten zurück und insbesondere darauf, dass Flugkapitäninnen oder Flugkapitäne von ihren Co-Pilotinnen oder Co-Piloten keine Rückmeldung bekamen, obwohl diesen aufgefallen war, dass etwas schief lief. Dabei führten nicht einzelne Fehler zu den Katastrophen, sondern Ketten von falschen Einschätzungen, die sich jeweils niemand auszusprechen traute. Die Luftfahrt reagierte und nahm das sogenannte Crew Resource Management Training in die Ausbildung von Pilotinnen und Piloten auf, eine Methode zur Prävention menschlicher Fehler in kritischen Situationen und unter kritischen Bedingungen. Elementarer Bestandteil des Crew Resource Managements ist, dass sich die Mitglieder der Flugcrew gegenseitig Feedback geben. Es gibt klar festgelegte Abläufe für Rückmeldungen und es ist nicht nur selbstverständlich, sondern vorgeschrieben, dass Feedback eingefordert und angenommen wird. Nach jedem Flug gibt es ein Debriefing, bei dem Pilotin oder Pilot und Co-Pilotin oder Co-Pilot den Flug durchsprechen und sich gegenseitig Feedback geben. Bei all dem ist es vorgesehen, dass Fehler offen und direkt angesprochen werden und anhand der verfügbaren Informationen alternative Handlungsszenarien diskutiert werden. Der Erfolg des Crew Resource Managements spiegelt sich eindrucksvoll in der verbesserten Unfallstatistik wider. Im Vergleich zu den 1970er Jahren liegt die Zahl der Flugzeugunfälle mit Todesopfern heute etwa bei 13%. Feedback rettet Leben.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um den Artikel »The Effects of Feedback Interventions on Performance – A Historical Review, a Meta-Analysis and a Preliminary Feedback Intervention Theory« von Abraham Kluger und Angelo De Nisi aus dem Jahr 1996, erschienen in der Fachzeitschrift Psychological Bulletin. Die beiden Autoren präsentieren eine umfassende Übersicht über die Forschungsergebnisse zu Feedback in verschiedenen Kontexten und analysieren, wie Feedback die Leistung beeinflussen kann. Der Artikel ist einer der meistzitierten Artikel zu Feedback überhaupt und auch die Aussagen von John Hattie zu Feedback in Visible Learning stützen sich zu großen Teilen auf Kluger und De Nisi. Die Autoren befassen sich mit Feedback-Interventionen aus verschiedensten Bereichen, zum Beispiel aus dem Unternehmenskontext, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Feedback erhalten, oder eben auch aus dem Bildungskontext, in dem Schülerinnen und Schüler die Feedback-Rezipienten sind. Viele der Studien sind auch gar keinem spezifischen Kontext zuzuordnen, sondern Laborstudien, in denen auf sehr grundsätzliche Art Feedback-Mechanismen untersucht wurden. Eines vorweg, bei dem Begriff Feedback handelt es sich um einen Common-Sense-Begriff. Das heißt, es wird angenommen, dass die Bedeutung des Begriffs für die meisten Menschen in der Regel klar und ohne spezielle Fachkenntnisse verständlich ist. Eigentlich ist dem nicht so. Und wenn man sich die Begriffsgeschichte ansieht, stößt man auf teils skurrile Entwicklungen. Damit aber klar ist, worum es in dieser Folge genau geht, ist hier die Definition, die die beiden Autoren verwenden. Sie fassen Feedback als diejenigen Handlungen auf, die von einem externen Akteur, also einer anderen Person ausgehen und Informationen zu bestimmten Aspekten der Leistung bei der Bewältigung einer Aufgabe bereitstellen. Man kann Klüger und Denisis Ergebnisse sowohl auf das Feedback anwenden, das Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern geben, als auch auf das Feedback, das Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Und da Zweiteres im Bildungsdiskurs und in der Praxis stark vernachlässigt wird, möchte ich mich in dieser Folge genau auf dieses konzentrieren.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Diese Forschungsergebnisse sind für Lehrerinnen und Lehrer besonders deswegen interessant, weil zwar viel über Begriffe wie Feedback-Kultur gesprochen wird, diese Feedback-Kultur sich aber erstens in den meisten Fällen auf nur eine Richtung von Feedback, nämlich der von Lehrerinnen und Lehrern an Schülerinnen und Schüler bezieht, und zweitens auch für diese Form des Feedbacks Annahmen über die Wirksamkeit in vielen Fällen eher auf unbelegten Annahmen beruhen, beispielsweise auf der Annahme, je mehr, desto besser. Viele Schulen in Deutschland definieren eine Feedback-Kultur als wichtiges Merkmal ihres Schulprofils und Lehrerinnen und Lehrer geben ihren Schülerinnen und Schülern ständig Feedback zu deren Arbeitsergebnissen und Lernprozessen. Aber jetzt kommt das wirklich Erstaunliche. Ganz im Gegenteil zur Alltäglichkeit von Feedback, das Lehrkräfte geben, ist solches Feedback, das sie sich zu ihrer Arbeit einholen, eine echte Seltenheit. Im Rahmen eines Modellprojektes zum Feedback von Schülerinnen und Schülern an ihre Lehrkräfte in Berlin und Brandenburg im Jahr 2013 holten bei einer Gesamtzahl von ca. 50.000 Lehrkräften etwa 2% pro Jahr ein Feedback ein. In einer Studie aus dem Jahr 2016 geben 64% der teilnehmenden Lehrkräfte an, nie im Unterricht anderer Lehrkräfte zu hospitieren oder Feedback zu geben. Mit anderen Worten, so selbstverständlich wie für Pilotinnen und Piloten ist das Einholen von Feedback für Lehrerinnen und Lehrer bei weitem nicht. Dabei sind die Parallelen zur Luftfahrt durchaus nicht abwegig. Auch im Unterricht müssen mit hoher Frequenz Entscheidungen getroffen werden. Auch hier können einzelne falsche Entscheidungen Fehlerketten nach sich ziehen. Und auch hier fällt einer einzelnen Person häufig gar nicht auf, wenn etwas schief läuft. Die systematische Nutzung von Feedback durch Lehrerinnen und Lehrer hat nicht nur nachweisbare Effekte auf die Unterrichtsqualität, sondern auch auf die Berufszufriedenheit und psychische Gesundheit. Und die Forschungsarbeit von Kluger und Denisi kann zum einen erklären, warum Feedback von Lehrkräften so wenig genutzt wird, zum anderen kann sie zeigen, wie Feedback aussehen muss, damit Menschen es sinnvoll nutzen können.
Was wurde genau erforscht?
Es handelt sich bei der Forschungsarbeit im Wesentlichen um eine Meta-Analyse. Im Wesentlichen deshalb, weil ein substanzieller Anteil des Artikels auch theoretische Annahmen aus der Feedback-Forschung zusammenfasst und integriert und die quantitative Meta-Analyse, die diese Annahmen überprüfen soll, eigentlich einen recht kleinen Teil des Papers einnimmt. Die beiden Autoren fassten die Ergebnisse von 131 Studien zusammen. Diese basieren auf 12.652 Versuchspersonen und 23.663 Einzelbeobachtungen. Die Fragestellungen waren zum einen, wie groß der Effekt von Feedback-Interventionen im Durchschnitt auf die Leistung von Personen ist, zum anderen, durch welche Faktoren dieser durchschnittliche Effekt moderiert wird. Eine Moderatorenanalyse dient dazu, Unterschiede zwischen Studieneffekten zu verstehen und zu erklären, indem verschiedene Studienmerkmale, die sogenannten Moderatoren, analysiert werden. Man kann dann sehen, welche von ihnen die Stärke des Effekts in welchem Ausmaß beeinflussen. Mithilfe der metaanalytischen Ergebnisse überprüfen Kluger und Denisi eine aus zahlreichen bereits vorliegenden psychologischen Theorien entwickelte Feedback-Intervention-Theory und machen diese damit bis zur heute wohl umfassendsten und am besten empirisch abgesicherten Feedback-Theorie.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Ein paar Sätze zur grundsätzlichen Einordnung. Es handelt sich bei diesem Paper mit 30 Seiten um ein sehr, sehr umfangreiches und die Darstellung der Ergebnisse muss folglich für dieses Format selektiv erfolgen. Aber ich versuche, die wichtigsten Punkte knapp zusammenzufassen. Fangen wir mit der generellen Wirksamkeit von Feedback an. Die durchschnittliche Effektstärke aller untersuchten Feedback-Interventionen auf die Leistung beträgt etwa 0,4 Standardabweichungen. Feedback-Interventionen haben also, sehr vereinfacht gesagt, im Durchschnitt einen mittelhohen positiven Effekt auf Leistungen. Interessant ist aber vor allem die hohe Variabilität der Effekte. Unterschiedliche Feedback-Interventionen haben höchst unterschiedliche Effekte. Etwa ein Drittel der Effekte sind Nulleffekte oder marginal. Ein weiteres Drittel ist sogar negativ, beeinträchtigt also die Leistung. Und ein Drittel wirkt positiv. Kluger und Denisi leiten ab, dass es sich bei Feedback um ein zweischneidiges Schwert handelt, das die Leistung steigern kann unter bestimmten Bedingungen aber auch schädlich sein kann. Die Moderatorenanalyse zeigt, dass Feedback in Form von Lob, Feedback, welches das Selbstwertgefühl bedroht, also solches, das mehr auf die Person als auf die Aufgabe bezogen ist, zu niedrigen oder sogar negativen Effekten führt. Verbales Feedback bedingt niedrigere Effekte als schriftliches Feedback, computergeneriertes Feedback wirkt sogar günstiger als menschliches. Und das in Studien vor dem Jahr 1996. Feedback, das aus häufigen Rückmeldungen bzw. mehreren Feedback-Schleifen besteht, hat höhere Effekte als singuläres. Und Feedback ist weniger effektiv bei komplexen als bei einfachen Aufgaben. Die höchsten Effekte zeigen sich dann, wenn spezifische und gleichzeitig herausfordernde Ziele definiert sind und die Komplexität der Aufgabe gleichzeitig eher niedrig ist. Warum dem so ist, lässt sich zum Teil mit der Feedback Intervention Theory erklären. Diese geht davon aus, dass Feedback die Aufmerksamkeit von Personen auf verschiedene Aspekte eines zu erreichenden Ziels lenkt. Verhalten wird durch den Vergleich von Feedback zu Ausgangszuständen und Zielen reguliert. Laut Feedback Intervention Theory kann der Aufmerksamkeitsfokus auf drei hierarchisch gegliederte Ebenen gerichtet sein. Auf Details der fokussierten Aufgabe, das wäre die unterste Ebene, auf die Aufgabe im Allgemeinen, das wäre die mittlere Ebene und auf die Bedeutung der Aufgabe für höhere persönliche Ziele. Das wäre die oberste Ebene. Feedback-Interventionen, die die Aufmerksamkeit auf die oberste Ebene lenken, bedingen negative Auswirkungen auf die Leistung, da sie affektive Prozesse, die Verringerung kognitiver Ressourcen und einen Fokus auf die eigene Person auslösen. Aus diesem Grund führen normatives, lobendes, selbstwertbedrohendes, aber auch ermutigendes Feedback, wenn es sich stark auf die Person und wenig auf die Aufgabe bezieht, zu negativen Effekten in Bezug auf die Leistung. Und umgekehrt, je tiefer die Ebene ist, auf die die Aufmerksamkeit gelenkt wird, desto besser. So ist auch der überraschende Befund erklärbar, dass computergeneriertes Feedback im Durchschnitt wirksamer ist als das von Menschen gegebene. Computer können nichts zur Person sagen. Das Feedback ist ausschließlich auf die Aufgabe bezogen. Immer wenn das Ziel klar und die Überzeugungen, dass dieses Ziel erreichbar ist, hoch sind, steigern Personen ihre Anstrengung und passen Ziele nach oben an. Ist dagegen unklar, wie das Ziel durch eine Veränderung des Verhaltens erreicht werden kann und die Überzeugung, dass dies mit den vorhandenen internen und externen Ressourcen möglich ist, nicht gegeben, wird das Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgegeben. Feedback, das nicht auf die Aufgabe, sondern auf die Person bezogen ist, führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu emotionalen Reaktionen und zur Vermeidung, Abwertung und Ignorieren von Feedback.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die wichtigste Implikation aus dieser Meta-Analyse ist wohl, mehr Feedback nützt überhaupt nichts oder schadet sogar, wenn es sich um ungünstiges Feedback handelt. Wenn Lehrerinnen und Lehrer Feedback geben, dann sollte ihnen klar sein, dass Bemerkungen wie gut gemacht, keep it up, weiter so oder streng dich beim nächsten Mal an oder du zeigst Schwächen in Algebra Lernprozesse mit viel höherer Wahrscheinlichkeit beeinträchtigen, als sie zu fördern. Für Lernende nützliches Feedback bezieht sich in erster Linie auf Charakteristika der jeweiligen Aufgabe. Aber ich möchte mich in dieser Folge, ja wie vorhin angekündigt, auf das Feedback in die andere Richtung konzentrieren. Und hier kann der Artikel aus meiner Sicht Antworten auf ein paar recht grundsätzliche Fragen geben. Wenn Feedback ein enormes Potenzial nicht nur für die Verbesserung der eigenen Arbeitsleistung, sondern auch der eigenen Zufriedenheit und sogar Gesundheit hat, warum wird es dann von Lehrerinnen und Lehrern in Bezug auf ihre Arbeit kaum genutzt? Warum spielen Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern und kollegiales Feedback in der schulischen Realität bis heute eine marginale Rolle? Warum tun sich Lehrerinnen und Lehrer häufig so schwer mit Kritik? Warum wird häufig sofort von Lehrkräfte-Bashing gesprochen, immer wenn es um Kritik geht? Wie sind die Reaktionen zu erklären, die beispielsweise auf die Kritik folgten, die OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher Anfang 2024 an deutschen Lehrkräften aufgrund der schlechten PISA-Ergebnisse äußerte? Warum erfolgte keine inhaltliche Auseinandersetzung mit Schleichers Kritikpunkten, sondern ein reflexhaftes Umschalten vieler in einen Modus des infantilen Beleidigtseins? Bis hin zur Forderung eines großen Verbandes, die PISA-Untersuchungen in Deutschland ganz auszusetzen, solange Schleicher OECD-Bildungsdirektor ist. Wo kommen alle diese Muster her? Eine plausible Erklärung unter Berücksichtigung der Feedback-Intervention-Theory wäre, dass Lehrerinnen und Lehrer häufig und schon früh in ihrer Berufsbiografie ungünstiges Feedback erhalten und dies dann zu einer Ablehnung von Feedback insgesamt führt. Feedback, das Berufsanfängerinnen und Anfänger im Referendariat erhalten, übrigens ebenso wie Feedback, das erfahrene Lehrkräfte im späteren Berufsleben im Rahmen der dienstlichen Beurteilungen erhalten, erfüllt in sehr vielen Fällen nicht die Kriterien von leistungsförderlichem Feedback. Ich verlinke Ihnen hierzu eine Forschungsarbeit von Christine Schäfer, in der gezeigt wird, dass das Feedback, das junge Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung erhalten, sich häufig auf sie als Person bezieht statt auf ihre Leistung, Ziele durch unsystematisch verwendete Kriterien für die Arbeitsqualität unklar definiert sind und durch eine Kontrolle von außen wenig Spielraum für Verhaltensänderungen eröffnet wird. Grundsätzlich ist Feedback eher schädlich als nützlich, erstens, wenn es stark defizitorientiert ist, zweitens, wenn es auf unklaren, intransparenten oder primär subjektiven Kriterien beruht, drittens, wenn es mit der Beurteilung vermischt wird, viertens, wenn es auf die Person bezogen ist statt auf die Aufgabe und die Zielerreichung und fünftens, wenn es den Selbstwert betrifft. Gerne verweise ich in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die 8. Folge der ersten Staffel zur Persönlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern und Sie sehen hier noch einmal an den Ergebnissen von Kluger und Denisi, warum Rückmeldungen wie Sie verfügen über eine ausgeprägte Lehrerinnen- oder Lehrerpersönlichkeit Beispiele für eine katastrophale Feedbackpraxis sind. Und wer bereits am Anfang seiner Berufsbiografie wiederholt schlechtes Feedback erhält, und mit schlecht meine ich nicht kritisch, sondern unprofessionell und nicht den Kriterien förderlichen Feedbacks genügend, der wird Feedback später vermeiden und ablehnen. Probieren Sie es aus. Beziehen Sie das Feedback, das Sie geben, egal wem, konsequent auf das vorher definierte Ziel und die zu bewältigende Aufgabe und verwenden Sie dabei klare und transparente Kriterien. Geben Sie regelmäßig und nach jeder Phase der Verhaltensänderung erneut Feedback. Lassen Sie die Person, die das Feedback empfängt und deren Eigenschaften konsequent außer Acht. Und fordern Sie genau das Gleiche immer dann ein, wenn Sie die Empfängerin oder der Empfänger von Feedback sind. Menschen, die schlechtes, unprofessionelles Feedback geben, tun dies ja in den meisten Fällen nicht aufgrund ihrer schlechten Intentionen, sondern schlicht, weil sie es nie anders gelernt haben.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Ein weiterer einschlägiger Artikel zum Thema Feedback, in diesem Fall eher auf das Feedback bezogen, das Schülerinnen und Schüler erhalten, ist der Text »The Power of Feedback« von John Hattie und Helen Timperley aus dem Jahr 2007. Hattie und Timperley unterscheiden 4 Ebenen, auf die Feedback bezogen sein kann, nämlich die Person, die Aufgabe, den Prozess und die Selbstregulation. Feedback zur Person bezieht sich auf die oder den Feedback-Rezipienten und deren oder dessen Eigenschaften. Feedback zur Aufgabe bezieht sich darauf, ob und wie gut diese erledigt wurde, während Feedback zum Prozess sich auf die Art und Weise bezieht, wie die Lernenden beim Lösen der Aufgabe vorgingen. Feedback zur Selbstregulation konzentriert sich schließlich darauf, wie Lernende ihren eigenen Lernprozess überwachen, steuern und anpassen. Lernförderliches Feedback bezieht laut Hattie und Timperley die Aufgaben-, Prozess- und Selbstregulationsebene mit ein. Feedback zur Person hat dagegen ungünstige Effekte. Nathan Fulham zeigt in einer Untersuchung von 2022, dass die Frage, ob Feedback im Organisationskontext günstige Effekte hat, auch wesentlich davon abhängt, welche Glaubwürdigkeit die Feedbackgeberinnen und Geber haben. Eine populäre Feedback-Methode, der sogenannte Sandwich-Ansatz, bei dem die Feedbackgeberin oder der Feedbackgeber negatives Feedback zwischen zwei positiven Aussagen einbettet, führt dazu, dass die Feedback-Empfängerin oder Empfänger kritisch gegenüber der Glaubhaftigkeit werden, vom Feedback verwirrt sind und eine Barriere gegenüber dem Feedback aufbauen. Das Feedback-Sandwich gehört folglich in die Mottenkiste. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Feedback ist eine oder sogar die Grundvoraussetzung für menschliche Veränderung. Es erlaubt den Zugriff auf ansonsten blinde Flecken des Handelns. Es kann die Arbeitsleistung verbessern und Menschen nachweisbar zufriedener und gesünder machen. Aber dies eben alles nur, wenn das Feedback bestimmte Kriterien erfüllt. Die Ergebnisse von Kluge und Denisi zeigen auch für den schulischen Bereich auf, welche Kriterien dies sind, die entscheiden, ob Menschen von Feedback profitieren oder ob dieses sogar schädlich ist. Lehrerinnen und Lehrer geben ihren Schülerinnen und Schülern ständig Feedback. Im Gegensatz zu den anfangs erwähnten Pilotinnen und Piloten erhalten sie selbst aber wenig Feedback zu ihrer Arbeit, zumindest hochwertiges. Die Wahrscheinlichkeit, dass man durch hochwertiges und professionelles Feedback auch im Schulsystem die Zahl der Abstürze verschiedenster Art deutlich reduzieren kann, ist sehr hoch. Kluger und Denisi liefern eine substanzierte Gebrauchsanleitung für förderliches Feedback. Und deswegen handelt es sich aus meiner Sicht um eine Forschungsarbeit, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.